Ja, ich habe jetzt
der Bar,
hier, ich lasse jetzt hier laufen,
bei dir, Jan, wunderbar. Läuft die Aufnahme?
Jo.
Ja?
Läuft.
Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Präsentiert von Audiometrix. Ihr Hersteller unabhängiger Partner für Wartung, Schulung und Support audiologischer Messtechnik. Neu, Telekalibrierung. Einfach, zuverlässig, aus der Ferne. Mein Name ist Dennis Kraus und wie immer hier mit mir in der Leitung die geschätzten Kollegen Lam, Malfa und Sünder. Moin ihr beiden.
Moin.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Da haben wir wieder die Signature-Begrüßung von Lam, Malfa, ne? Wunderbar. Ich freue mich. Ihr Lieben, Ausgabe 60 ist im Kasten. Und wir haben uns hier verabredet, um nochmal kurz darüber zu sprechen, um den Leuten ein paar Appetithäppchen sozusagen hinzuwerfen. Jan, lass uns doch gleich mal bei dir anfangen. Du hast ein wunderbares Interview beigesteuert, wie ich finde. Du hast im Grunde, könnte man beinahe sagen, alte Bekannte von Omni direkt besucht, Camino, wobei jetzt ist es ja Camini, oder wie sieht's aus?
Ja, es ist zum Teil Camini und ich weiß ja auch, dass du lange mit dir gearbeitet hast, ob du sie vorne dran setzen willst oder nicht. Und
ja, das letzte Cover war nicht so lange her, sonst ja. Hätte ich es wohl getan.
Genau. Und wir wollen uns ja da auch nicht untreu werden, deswegen war das ja auch so auch richtig. Am Ende des Tages sind wir uns einig, haben sie wieder eine tolle Geschichte auf die Beine gestellt und auch mal gezeigt, dass man Dinge machen kann, die womöglich vielleicht ökonomisch auf den ersten Blick nicht unbedingt das Zugpferd darstellen. Und die Idee ist doch mit einer Customer Journey doch richtig, richtig cool geworden. Oder was denkt ihr zwei?
Hol uns doch erstmal ab. Customer Journey klingt ja so erwachsen und so weiter. Um was geht's da?
Naja, also wie es so ist, wenn man da Junggründer ist und ihr habt ja alle bestimmt noch die Geschichte im Hinterstübchen, im Köpfchen, steht man dann irgendwann da, wenn man Erfolg hat und muss sich dann überlegen, wie mache ich das mit der Nachversorgung und so weiter und so fort. Mhm. Und bei denen hat sich dann die Situation ergeben, dass ausgerechnet die Nachbarräume dann frei wurden, längere Zeit, und sie sich dann irgendwann rückgegeben haben und gesagt haben, na komm, wir müssen ja sowieso irgendwann mal erweitern, lass uns doch die Flächen gleich mit dazu nehmen.
Also haben sie sich räumlich erweitert, aber das ist ja nicht der Clou der ganzen Geschichte, oder?
Aber Thomas, was würdest du sagen? 85 Quadratmeter sofort zu zweit?
Ja, ist eigentlich eine schöne Wohnfläche, würde ich sagen.
Also
haben wir übrigens hier.
Genau, also sie haben sich gerade mal 85 Quadratmeter dazu gebucht. Und was würdest du mit 85 Quadratmetern als erstes anstellen, Thomas? Pädakustik?
Ich habe keine Ahnung, was ich da machen würde. Also ich glaube, ich würde eher versuchen, den Raum minimal zu halten. Also 85 finde ich schon eine ganz schöne Raumgröße für die Hörakustik, sag ich mal.
Also ich sag mal so, wenn du dich ein bisschen so mit Pädakustikern unterhältst, ist es nicht unbedingt lukrativ. Das muss man wollen. Und die Art und Weise, wie die beiden es wollen, zeigt wieder mal die Klasse. Denn sie haben sich eine Customer Journey für Kinder überlegt, die es Kindern leichter machen sollen, so einen Laden zu betreten.
Cool, also das heißt, die Kinder sind die Customer, nicht deren Eltern.
Jawohl! Und es beginnt damit, dass sie eine Kuschelmuschel entwickelt haben. Und diese Kuschelmuschel ist so cool. Ich musste so lachen beim Interview. So lachen musste ich, weil was im Text leider auch nicht drin steht, Kuschelmuschel war mein Spielzeugladen, den ich über alles geliebt habe.
Du hast also eine persönliche Verbindung mit dem Begriff Kuschelmuschel.
Richtig. Und die beiden haben recherchiert, gemacht, getan, das Ganze als Marke eingetragen und haben überall gesurft. Gibt es denn irgendwo eine Kuschelmuschel?
Man muss vielleicht, bevor du jetzt hier zu tief einsteigst in die Kuschelmuschel oder dich da drin verkriechst, erzählen. Also die Kuschelmuschel ist im Grunde sowas wie ein Maskottchen oder wie so ein Giveaway, ne? Eine Art Plüschtier, was die Nein. Kinder bekommen.
Nein, stopp.
Aha.
Die Kuschelmuschel ist der Begleiter des Kindes.
Richtig, aber es ist eine Art Giveaway, was man bekommt, anstelle von den Standard-Plüschtieren, die Hersteller gerne bereitstellen.
Mit dem Wort Giveaway beleidigst du die beiden gerade im Augenblick. Entschuldige, wenn ich das sage.
Okay.
Weil diese Kuschelmuschel eine Aufgabe hat. Diese Kuschelmuschel ist schon da, da hat das Kind noch nicht mal den Laden betreten. Sie bekommen, alle die Kinder, eine Postkarte.
Mhm.
Und mit dieser Postkarte präsentiert sich diese Kuschelmuschel und sagt, ich warte auf dich. Und jedes Mal, wenn die Kinder in diesen Laden kommen, dürfen sie dieser Kuschelmuschel eine Perle ziehen aus dem Kaugummiautomaten.
Das ist geil, das habe ich gesehen auf den Fotos. So ein klassischer Kaugummiautomat, wie er hier auch gerne in der Nähe von Schulen in Hamburg an irgendwelchen Wänden hing. So ein Ding haben die bei sich im Laden.
Und diese Perle ist für die Muschel. Und da steckt ein Flummi. Und dann können sie dann damit spielen. Und diese Muschel soll die Kinder begleiten während der gesamten Hörversorgung. Es ist also nicht nur ein Giveaway, es ist ein Begleiter auf Zeit.
Aber diese Kuschelmuschel bekommen sie, wenn sie sozusagen das erste Mal den Laden betreten. Vorher auf dieser Postkarte ist sie schon zu sehen und sagt, hallo, hier bin ich und ich freue mich auf dich und so weiter.
Korrekt.
Und beim ersten Termin im Fachgeschäft kriegen die Kids sie dann überreicht sozusagen. Und bei jedem weiteren Besuch können sie halt, wie du es eben beschrieben hast, eine Perle bekommen. In diesem Fall dann ein Flummi. Und insofern gibt es da so eine Art Entwicklung des Ganzen. So könnte man es formulieren.
Und nicht nur das. Also unabhängig davon, dass sie Kuschelmuschel, ob die Kinder das wollen oder nicht, entscheiden sie ja selbst. Jedes Mal beim Termin, beim Hörsystem, bei der Höranpassung dabei sind, ist es auch so, dass die beiden rundherum auch eine Geschichte gestrickt haben und ein ganzes Märchen eine Geschichte, ein Mutmacher
entwickelt haben. Ein Buch, um konkret zu werden, ein Kinderbuch.
Richtig.
Haben sie entwickelt und produziert und stellen das da auch bereit.
Richtig. Und auch da ist die Kuschelmuschel vorhanden. Also.
Wahnsinn, oder?
Deswegen, es ist ein ganzer Customer Journey, es ist ein ganzer Mutmacher, es ist eine Begleitung hinein ins Leben, wo doch die Kinder irgendwo vorbereitet werden müssen, dass sie ein Leben lang ein Hörsystem tragen müssen.
Ja. Ja, sehr liebevoll. Also ich habe das so gerne gelesen und mich irgendwie so gefreut über dieses Engagement, was sie da gezeigt haben, über die Überlegungen, die sie angestellt haben. Und das ist einfach unfassbar sympathisch, aber auch unfassbar smart. Ne? Weil, du hast ja eben gesagt, Pet-Akustik, das muss man wollen und man hat da vielleicht auch mal so wirtschaftliche Bedenken und so weiter. Die haben aber, du fragst sie das ja im Interview, da durchaus eine eigentlich clevere Antwort drauf.
Richtig. Und sie wollen sich von allen abheben. Und das zeigt sich einfach nur darin, dass sie sogar dieses Stofftier so entwickelt haben, dass sie es selber gezeichnet haben, selber in Produktion gegeben haben, das unter höchsten Standards versucht haben zu entwickeln, qualitativ hochwertig. Die stecken da wirklich in jede Muschel ordentlich Geld rein.
Ja.
Aber es geht einfach nur darum, den Kindern einen Weg aufzuzeigen, ja? Und ihnen den Weg in die Hörsystembegleitung zu positiv zu gestalten.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Chapeau, sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen. Und zeigt nur, wie schnell das gehen kann. Also ich kann nur wiederholen, die zwei sind erst 2,5 Jahre ungefähr am Markt.
Ja.
Ja? Und sie haben keine Angst vor der Zukunft. Das war so das Zweite, was ich so toll fand, mit einer Überzeugungskraft. Und es zeigt sich auch darin, sie haben das Team verstärkt. Sie haben jetzt noch eine dritte Meisterin
haben
am
sie
Start.
Sogar dabei.
Genau, es zeigt nur, da ist Qualität pur.
Und wie ist dieser 80 Quadratmeter Raum so gestaltet?
Also es ist kein 80 Quadratmeter Raum, es ist ein nach allen Vorgaben wirklich toll eingerichteter Raum. Ich meine um die 20 Quadratmeter etwa groß. Den Rest haben sie sich ein bisschen reserviert. Jetzt haben sie ein Wohnzimmer für das ganze Team dort eingerichtet und so weiter und so fort in einen weiteren Raum. Und Dann kommt noch dazu, dass er, und deswegen heißt es Kamini getrennt, den Bereich, den Wartebereich auch für die Kinder selbst separat gestellt haben. Beginnend mit dem Kaugummi-Automaten, über Stühle, den ganzen Spielbereich und so weiter und so fort.
Cool.
Ja, also dass sie auch die Kinder das Gefühl haben, sie gehen in einen eigenen Bereich, da kommen nur Kinder hin, der dieser Bereich ist nur für sie reserviert. Und deswegen Kamini.
Wunderbar. Eine tolle Geschichte, die du da mitgebracht hast, fand ich. Wie gesagt, ich habe das total gern gelesen und mich auch gefreut beim Lesen sozusagen darüber, dass es Menschen gibt, die sowas machen.
Ja. Genau, und es ist vielleicht mal ein Muntermacher für alle Pädagogiker da draußen im Land, dass gerade was das betrifft, die Kundenbindung doch so wichtig ist. Und das weiß jeder Pädagogiker. Wenn es jemand weiß, dann die.
Okay. Thomas, du, wir wechseln jetzt mal das Thema. Thomas, du bist für diese Ausgabe nach Berlin gefahren, wenn ich das hier schon mal vorweggreifen darf, und hast dort ein Gespräch geführt. Was war da los?
Genau, das Gespräch hat stattgefunden bei der Altheos-Versicherung, die ja auch Hörgeräteversicherung anbietet. Mhm. Und wer unser Heft und auch unseren Podcast verfolgt, hat mitbekommen, dass Altheos eine Babyboomer-Studie gemacht hat. Also eine völlig andere Zielgruppe als Kinder, nämlich eben die Babyboomer.
Ja.
Und das war also eine Umfrage, eine große, aussagekräftige Umfrage innerhalb der Zielgruppe, wo sich halt bestimmte Sachen herauskristallisiert haben, dass die eben bestimmte Ansprüche an Technik haben. Und aber so eine Quintessenz von dem Ganzen ist ja, dass die Babyboomer eben eine geburtenreicher Jahrgang sind und dass die kommen jetzt in das Alter, wo immer mehr von ihnen auch eine Hörgerätversorgung brauchen. Das heißt, der Markt wird durch sie wachsen.
Aha.
Und jetzt war die Idee, mich mal mit zwei Hörakustikerinnen, die erfolgreich sind, zu unterhalten, nämlich mit Doreen Minrop und Saskia Siegler-Koch, wie die denn mit diesem Kundenansturm quasi umgehen.
Ja.
Und ob sie auch bestimmte Sachen, die in dieser Babyboomer-Studie so festgestellt werden, auch bestätigen können.
Finde ich total, die Frage finde ich total interessant, weil es gibt ja einige Leute, die ziehen so durch die Branche und erzählen an jeder Ecke, dass jetzt alles ganz anders wird und die Babyboomer überhaupt nicht vergleichbar wären mit den Kundengruppen oder Generationen, die man davor sozusagen bei sich im Laden begrüßen konnte. Was haben die denn erzählt? Oder wie erleben die das denn?
Ja, das Schöne bei dem Gespräch war, dass beide unterschiedliche Erfahrungen machen. Also zum Beispiel hat Saskia Siegler-Koch gesagt, sie merkt jetzt nicht unbedingt, dass es mehr wird, was aber auch daran liegt, dass sie schon die ganze Zeit eigentlich gut ausgebucht ist.
Ja.
Und sie hat gesagt, und Technikberatung hat für sie auch schon immer dazu gehört. Also das ist jetzt nichts, was sie jetzt bei den Babyboomern groß anders machen würde. Interessant fand ich ihren Umgang mit dieser Termindichte, also dass halt, dass sie eben große Nachfrage ist.
Ja.
Und zwar, sie sagt, man kann den Kunden auch durchaus zumuten, auf einen Termin zu warten.
Was ja das gar nicht so zu diesem Babyboomer-Geschnacke, nenne ich es mal, passt, wo es immer heißt, die wollen alles gleich sofort und ganz schnell, oder?
Ja, und auch so generell zu dem Zeitdruck, der oft innerhalb der Branche aufgebaut wird, sag ich mal. Weil ihr Argument ist, also erstens mal, sie hat ja damit Erfolg, das funktioniert ja.
Ja.
Und was halt eben dann eben doch wieder eine Sache ist, die auch spezifisch für Babyboomer ist, die legen halt Wert auf Qualität.
Ja,
das wollte ich gerade sagen.
Und in dem Moment, wo ich einem Babyboomer sage, du pass auf, du kannst gerne bei uns einen Termin machen, aber wir sind erstmal für ein oder zwei Wochen ausgebucht, dann denkt der doch sofort, wow, was ist denn das für ein Laden? Was machen die denn da gut? Also bei ihr funktioniert das, dass sie wirklich, sie sagt auch, es gibt kein Hörgerät to go. Du kannst nicht einfach bei denen da reinkommen und mal schnell einen Hörtest machen und dann wieder abhauen oder ganz schnell einen Abschluss machen. Hauptsache, du hast die Hörgeräte am Ohr, sondern es geht halt immer um Qualität.
Ja.
Und dieses Qualitätskriterium, das ist auch das, was bei Doreen Minrop was sie auch gesagt hat, was eben entscheidend ist, also sich praktisch vom Markt abheben dadurch, dass man eine besonders gute Qualität bietet.
Mhm.
Und bei ihr ist es auch so, dass sie eben eine hohe Termindichte haben und das gab da also Parallelen, aber eben auch unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Beispiel hat Doreen Minnerop gesagt, dass sie sehr viel auch mit Teleaudiologie machen. Mhm. Also auch immer bei den Kunden die App entsprechend einrichten, dass man halt eben auch die Hörgeräte mal über die Ferne anpassen kann. Und das hat sie eben auch im Kontext von Babyboomern gesagt, die jetzt sozusagen noch teilweise berufstätig sind und unterwegs sind.
Ja.
Und Saskia Siegler-Koch hat gesagt, ja, also während der Corona-Zeit haben wir auch immer mit Fernanpassung gemacht. Wir haben aber festgestellt, unsere Kunden wollen das eigentlich gar nicht.
Mhm.
Und deswegen machen sie es eigentlich kaum.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, das mal so nebeneinander zu halten, zu sagen, hey, du kannst mit unterschiedlichen Herangehensweisen quasi denselben Erfolg haben.
Ja.
Also wichtig ist halt, dass du dazu stehst, was du machst, ne? Und das mit Überzeugung machst und dass du eben auch den Kunden richtig kommunizierst, worum es geht. Und wenn du halt gut kommunizierst, warum jemand 2 Wochen auf einen Termin warten muss, ist auch das legitim.
Was sagen denn die beiden im Hinblick auf Hochwertigkeit? Also sehen die da Unterschiede, wie hochwertig jemand da verkaufen kann?
Also was beide sagen, ist, dass sie bei allen Kunden, egal ob Babyboomer oder nicht, immer auch eine hohe Technikstufe mit anbieten. Also sie sagen nicht von vornherein so, das ist bestimmt jemand, der kann sich das nicht leisten oder so, sondern es wird immer geschaut, dass du den Kunden die Chance gibst, dass sie wirklich alle Hörgeräteklassen da mal reinhören, wenn sie das wollen natürlich. Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber haben die denn beide nicht unterschiedliche Erfahrungen?
Ja, also was sie halt bestätigt haben ist, also was ja aus dem Report, aus dem Hörakustik-Report von Altios sehr gut hervorgeht, ist, dass es eben sehr viele Babyboomer gibt, die sogenannte Technical Minimalists sind, ja, die also sagen, ich lege schon Wert auf gute Technik, aber ich interessiere mich nicht dafür, die soll einfach nur funktionieren. Und das ist etwas, was sie bestätigt haben, was bei sehr vielen Kunden von denen der Fall ist. Also das muss halt einfach für die funktionieren und es muss schnell gehen. Und also nicht jetzt schnell im Sinne von der schnellen Anpassung, sondern sie müssen schnell mit diesen Hörgeräten zurechtkommen sozusagen. Ne?
Ja.
Und, ja. Und insofern, das ist schon eine Parallele, die beiden aufgemacht haben, dass das wirklich so ist, besonders auch bei der Zielgruppe der Babyboomer. Und auch schon, dass sozusagen dieses Premium-Segment bei denen schon auch gut sozusagen ankommt. Also Babyboomer sind schon bereit, und es geht auch aus dem Report hervor, für Hörgeräte Geld auszugeben. Die haben auch eine bestimmte Erwartung, was Hörgeräte kosten. Die meisten von ihnen gehen davon aus, dass ein Hörgerät um die 3.000 Euro, also ein einzelnes, kostet und zwei, also 6.000 Euro. Das ist schon eine Erwartungshaltung, also es gibt auch welche, die weniger erwarten, aber der überwiegende Teil erwartet das. Und entsprechend kann man halt eben auch Premium-Qualität anbieten.
Also das widerspricht sich nicht mit dem, was wir schon mal in der Serie mal drin hatten. Sie haben ihre Erwartungshaltungen. Es gibt die Leute, die einfach die Akzeptanz haben wollen, sich nicht groß drum scheren wollen. Das sind ja alles so Dinge, die wir ja schon irgendwo mal in den Raum gestellt
haben. Genau, das haben sie im Prinzip alles auch bestätigt und haben halt jeweils ein bisschen andere Herangehensweise im Umgang damit.
Richtig, und ich vermute mal, dass das auch ein Stück weit mit der Sozialisation der Kunden zu tun hat, denn es ist ja ein Unterschied, ob du irgendwo in den neuen Ländern dein Geschäft hast oder wie Saskia Siegler-Koch irgendwo in Rheinland-Pfalz, wo es vielleicht ein bisschen von Durchschnittseinkommen der Einwohner einfach ein bisschen besser aussieht.
Ja, da hatten wir, das ist jetzt, findet jetzt nicht Einzug in das Interview, was ich aufgeschrieben habe, aber wir haben ja halt eben auch so noch rundherum über vieles gesprochen. Und was sie halt gesagt haben, ist, dieses Regionale, da ist halt der Punkt, das kann in derselben Stadt auch ganz anders sein.
Klar.
Ja, also es kann ein anderes Viertel, kann ein anderes Publikum natürlich haben. Aber zum Beispiel Saskia Siegler-Koch hat gesagt, wir machen an allen Standorten, geben wir mit dem gleichen Qualitätsanspruch daran. Und das ist dann, also die weichen da nicht davon ab und sagen jetzt so, okay, das ist vielleicht das eine Geschäft in einem Stadtteil, wo ein bisschen weniger Kaufkraft ist, da bieten wir mehr Kassengeräte in Anführungszeichen an oder so. So ist es nicht. Also die machen das
immer. Das kann sie sich auch gar nicht erlauben, weil du musst ja ein Gesamtteil gesundheitlichen Auftritt als Geschäft darstellen. Ja. Also das würde das schon, das schließt sich automatisch aus. Ne? Worauf es einfach geht, wir hatten ja immer über die Sozialisation, Herkunft, Gruppierungen, Unterteilungen und so weiter und so fort gesprochen. Und all das tun sie irgendwo ein Stück weit da bestätigen. Ja. Und sie sagen auch, was du noch irgendwie zusätzlich damit bringst, wenn du hochwertig verkaufen möchtest, dann gelingt es dir. Es ist halt auch nur eine Frage der Ansprache.
Ja, und auch eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle im Boot zu haben. Diesmal muss ich quasi gendern, weil bei Doreen Minrop sie hat tatsächlich ausschließlich Mitarbeiterinnen. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Also da wär's, fände ich assi zu sagen, ihre Mitarbeiter, ja, weil das sind halt nur Frauen. Und es ist generell ja ohnehin so, dass in der Hörakustik viele Frauen tätig sind und halt eben auch vielleicht, weil Frauen generell sehr empathisch sind, auch habe ich viele erlebt, die wirklich einen sehr guten Job machen. Das aber jetzt nur am Rande jedenfalls. Was sie auch bestätigt haben ist, es gibt in dem Babyboomer-Report auch eine Gruppe von Babyboomern, die Silver-Geeks, das sind dann die, die sich ganz besonders für Technik interessieren, alles ganz genau wissen wollen. Und da haben die beiden halt auch gesagt, da kommen halt manchmal auch Leute rein, die dann so genau sich damit auseinandergesetzt haben, dass man selbst erstmal nachgucken muss, was die eigentlich jetzt genau wollen, ja. Die dann vorher schon im Internet recherchieren. Also das gibt es alles. Also ich würde mal sagen, das Fazit ist, es ist eine bunte Zielgruppe. Und gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich immer mehr werden, dann ist sozusagen der wichtigste Strategie, wie gehe ich mit Terminen um? Was beide auch machen, ist, dass sie Fachkräfte einstellen, die sozusagen in den Fachgeschäften Backend-Sachen machen. Also die zum Beispiel dann nur Hörgeräteservice machen und auch Batterien verkaufen und Termine abschließen, weil damit einfach dieser Qualitätsanspruch, der Hörakustiker ist in der Hörkabine und geht nicht raus während einer Anpassung, weil vielleicht gerade in dem Moment jemand kommt, der für 2 Euro Batterien kaufen will, ja.
Ja.
Also es sind alles so Sachen, darüber muss man sich halt Gedanken machen als Hörakustiker, wie man auf dem Markt sich da behaupten will, wenn immer mehr Leute kommen und auch, wie kann ich mich gegenüber Wettbewerbern platzieren. Was zum Beispiel auch beide machen, ist, sie sagen grundsätzlich mit Otto Plastik, bis auf ganz wenige Ausnahmefällen, weil das halt eben auch ein Qualitätskriterium ist für eine gute Anpassung und so weiter und so weiter. Also das steht alles im Artikel, ich will jetzt nicht hier alles aufführen, aber ich denke, der Artikel ist sehr lesenswert, um dann mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man das eigentlich machen kann auf dem Markt, aber auch mit eigenen Mitteln, mit eigenen Ansprüchen und sich selbst dabei halt treu bleiben kann.
Ja, apropos, wie man es machen kann auf dem Markt. Jan, du hast da auch noch mal ein weiteres Beispiel, was ich sehr gerne gelesen habe, weil bisher kennt man das eigentlich, also vor allem aus dem, ich nenne es mal theoretischen Teil, Stichwort Auracast, wie kriegt man es in die Breite? Ne, die Leute sitzen da vielleicht und warten ab, dass das in der Breite immer mehr Anwendung findet. Aber du hast mit Florian Lehmann, einem Akustiker, bei dir ganz in der Nähe gesprochen, der nämlich, man könnte sagen, das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, oder?
Tja, war wieder mal eine Geschichte, wo ich denke, oh je, Florian, warum meldest du dich denn nicht gleich? Also jeder in der Branche weiß, es ist das nächste Akustikgeschäft zu mir. Es ist mein Nachbar sozusagen.
Ja.
Ich kenne ihn seit über 20 Jahren fast. Und ich kenne ihn, da war er noch Angestellter. Und da haben wir schon rumdiskutiert. Mhm. So. Und dann muss ich über Facebook erst erfahren, dass er eine Sache mit Auracast auf die Kette gekriegt hat, wo ich mir denke, Florian, das hast du wieder mal sauber vorbereitet.
Ja.
Ja. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, wenn denn Auracast die Zukunft ist, dann stellt sich doch die Frage, welche Rolle spielt es bei mir im Dreisamtal, also dem Tal, in dem wir beide leben.
Ja.
So, und gerade er, der die Hörgeschädigten-Schule vor der Tür hat, ganz coole Idee eigentlich.
BBZ Stegen, nochmal ganz kurz für
das BBZ Stegen,
die Vollständigkeit.
Genau. Und richtig. Und wie du ja vielleicht ahnst, ist Freiburg ein katholisches Hochland. Hier gibt's also sehr viele Kirchen und so ein Zeug.
Mhm.
Und deswegen ist er dann erst auf die Idee gekommen zu sagen, ich statte doch mal mein Zielpublikum aus. Und mein Zielpublikum wird bestimmt in irgendeiner Form noch Kirchen. Also gerade die Situation, in denen es ordentlich hallt.
Mhm.
wohl aufsuchen. Und die Kirchen haben das hier im Tal wohl sehr dankbar angenommen. Er hat also Kirchzarten, St. Peter und was weiß ich nicht alles ausgestattet.
Die Kirchen dort mit Auracast-Sendern sozusagen.
Genau, also er hat sich einen Elektriker gesucht und mit dem kooperiert er hier. Er stellt die Geräte zur Verfügung und seine Arbeitskraft. Mhm. So, und damit kriegen die Kirchen dann das Ganze umsonst installiert.
Okay.
Und das ist manchmal gar nicht mal so einfach.
Mhm. Also es ist im Grunde genommen eigentlich eine Art Sponsoring, also ein aktives Sponsoring. Er sponsert sozusagen die Auracast-Anlage in den Kirchen.
Richtig, weil er sagt, sobald ich eine Person finde, dem ich ein Auracast-fähiges Gerät verkaufe, habe ich das nicht nur wieder drin, sondern der wird sogar mit seinen Freunden darüber reden. Ey, pass mal auf, wenn ich in der Kirche bin, ich habe keine Probleme. So. Und das hat er auch mit Gaststätten gemacht.
Mhm.
Beispielsweise. Und da sucht er sich laufend da irgendwie einen Partner und investiert jeweils dann eine Anlage. So. Das macht er jetzt schon seit ein paar Wochen. Irgendwann ist ein Lehrer aus dem BBZ Stegen über die ganze Sache gestolpert und sagte, ich will das auch. Und dann sagte Florian, ey, können wir gerne machen. Ich bin überzeugt, das wird die Zukunft sein. So eine Induktionsschleife, das bringt's nicht mehr lange. Und das mit Phonak und dem Phonak-Stick, da müsst ihr leider noch ein bisschen länger drauf zugreifen. Denn, wir kommen wieder auf die Kinder zurück.
Die meisten Kinder tragen halt Phonak-Sky-Geräte und wir sagen jetzt mal kurz ganz vorsichtig, wir haben noch nicht gesehen, dass die schon Auracast-fähig sind, ne?
Er sagt das.
Ja.
Ja, es soll wohl jetzt kommen, höre ich irgendwo hinter der Tür, keine Ahnung.
Mhm.
Das wird die Sonova selber besser wissen. Aber im Augenblick können davon Kinder, und das ist Realität, nur in Minderzahl, wenn überhaupt, davon profitieren. Und nichtsdestotrotz geht er das Ganze da ein, hat das Ganze schon am BBZ eingebaut. Und ich finde, das ist eine tolle Idee. Zeigt Aktivität, er geht vor die Tür, er zeigt sich nach außen, er präsentiert sich dem Tal. Und wenn an Auracast in Zukunft gedacht wird, hier im Dreisamtal, da bin ich seiner Meinung, da wird man gerne an Herrn Lehmann zurückdenken.
Ja, und was ich halt richtig cool daran finde, ist, also ich habe schon einige Formen von Sponsoring in der Hörakustik erlebt, vom Fußball- und Handballtrikot beim örtlichen Verein und so weiter. Aber diese Art von Sponsoring bedeutet ja, du schaffst wirklich einen Anknüpfungspunkt für die Technik, die du verkaufst.
Ja.
Das ist eigentlich genial, ja. Weil du und wenn dann halt eben in den Locations auch darüber gesprochen wird, ach, das war der Hörakustiker aus von da und so, ne? Also eine bessere Werbung gibt's doch eigentlich gar nicht.
Ist es denn so, dass die Kirchen zum Beispiel, in die Florian Lehmann dann geht, da vorstellig wird und sagt, Leute, es gibt da was und ich könnte das bei euch einbauen und so weiter. Habt ihr Bock? Sagen die
ja,
alle, ey, cool,
ja genau,
dass du da bist? Oder was passiert dann?
Das ist genau das Problem. So ein Pfarrer oder ein Messdiener oder wer auch immer, selbst wenn sie eine Induktionsschleife haben, dann müssen die Leute wissen, wo sie sitzen müssen. Dann klappt das dann nicht. Dann ist keiner da, der es ihnen irgendwie richtig erklären kann. So.
Mhm.
Florian dreht das Argument um und sagt, jeder Kunde, der bei mir ist, weiß ganz genau, allein schon durch den Fernseher und was weiß ich nicht alles, wie man mit Auracast umzugehen hat. Und der Vorteil ist, dass du dich nur nicht mal genau positionieren musst gegenüber einer Ringschleifanlage, sondern du kannst dich hinhocken, wo du willst. Du kannst stehen, du kannst sogar Handball spielen, wenn du willst.
aber sagen so. die Menschen in den Kirchen dann, ey, cool, dass du da bist, mach das mal bitte. Kennen die das überhaupt? Was für Erfahrungen hat er da gemacht?
Er macht diese Erfahrung leider bei Gemeinden und Bürgermeistern und was weiß ich, wo ein solches Angebot nicht angenommen wird, obwohl es kostenfrei ist. Man könnte ja eine Schule ausstatten, man könnte ja, nein, Schule ist ein schlechtes Beispiel im Dreisamtal, aber man könnte ja zum Beispiel eine Halle, eine Festhalle damit ausstatten, Bürgersaal.
Und warum machen die das nicht, die Gemeinden?
Tja, das fragt sich Florian.
Okay.
Es wird nicht angenommen.
Liebe Gemeinden, die ihr hier zuhört, Gemeindevorstände, wenn ein Hörakustiker zu euch kommt und sagt, ich baue euch kostenlos irgendwo Auracast ein. Lasst es ihn bitte machen, okay? Es ist Barrierefreiheit. Es ist etwas, was eigentlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, Barrierefreiheit. Und warum man das dann nicht macht, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht so ein bisschen Angst haben, dass das so eine Art, dass es wie so eine Art Gemauschel wirken könnte, dass jemand quasi durch so ein Sponsoring politisch Einfluss nehmen will oder sowas. Aber finde ich ehrlich gesagt schwachsinnig.
Auf der anderen Seite, Thomas, ganz ehrlich, in Zeiten, in denen jede Kommune in Deutschland klagt, dass sie kurz vor der Pleite stehen, gleichzeitig den gesetzlichen Auftrag erfüllen müssen, bitteschön, öffentliche Räume barrierefrei, also nicht nur Rollstuhlrampen, auszustatten. In Frankreich sind 85% aller öffentlichen Gebäude so ausgestattet, früher mit Ringschleifanlagen. In Deutschland? Fragezeichen.
Aber wir stellen hier jetzt ja fest, dass es Hörakustiker gibt, wie zum Beispiel eben Florian Lehmann, die das Ganze selbst in die Hand nehmen. Und das finde ich total positiv. Und es ist ja auch das, was Hersteller, also Hörgerätehersteller, die auf der Auracast-Welle zu reiten versuchen, ja auch immer sagen. Ne? Die weisen sozusagen auf die Strahlkraft, auf die Marketingpotenziale, die da drin stecken und so weiter hin. Und mit diesem Interview gibst du sozusagen ein Beispiel dafür, wie man das tatsächlich vor Ort durch den Hörakustiker nutzen kann. Haben wir sonst noch ein Thema, das wir kurz anreißen wollen? Weil ich gucke hier mal kurz auf unsere Uhr. Wir sind auch schon wieder weit über 30 Minuten.
Ich denke, wir haben doch eine gute Ausgabe hingelegt, oder was meint ihr?
Glaube ich auch. Steht viel drin, obwohl es eine Sommerausgabe ist. Auch ein paar kürzere Sachen, was ich persönlich ziemlich gut finde. Und insofern verabschieden wir uns jetzt hier einfach wie immer mit der Leseempfehlung. Omnidirekt, Ausgabe 60, digital und gedruckt. Jetzt am Start, hätte ich fast gesagt.
Ja, und für alle Nerds da draußen, die sich total für Audiologietechnik interessieren, wir haben auch noch einen sehr interessanten Fachartikel da drin.
Sascha Haag von Signia hat etwas bereitgestellt für uns. Er hat es übersetzt und zusammengefasst. Es geht um Signalverarbeitung, Studien mit EEG-Messungen und so weiter.
Genau, wie Multi-Beamforming sozusagen sich positiv auf die Höranstrengung auswirkt.
Ja.
Also für Leute, die sich für Audiologie interessieren, das ist wirklich ein Fachartikel, der hat es in sich, aber es lohnt sich, wenn man wirklich Bock drauf hat und sich mit der Technik wirklich mal auseinandersetzen will.
Insofern da auch nochmal eine Leseempfehlung unsererseits. Und damit bleibt mir jetzt nichts anderes, als auf Wiederhören zu sagen, ihr Lieben.
Bye, bye.
Io dico ciao, ciao, signori, wie immer.
Omnidirekt.